Ja, die Folie kann man bitte schon einschalten. Weltmission, ich möchte nochmal diesen Missionsbefehl lesen aus Matthäus 28. Wir wissen ja, in allen Evangelien ist der Aufruf zur Weltmission enthalten. Bei Matthäus ist es am ausführlichsten. Und ich habe das auch überschrieben, Weltmission, warum, wozu und wo stehen wir heute? Man könnte ja auch sagen, ja, ist wahrscheinlich schon, die meisten haben schon gehört und es gibt ja überall schon so viele Christen. Der Weltmission, das ist mein der Missionsbefehl, das ist mein erster Punkt aus Matthäus 28. Ich lese von 18 bis 20. Da heißt es, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Erde. Um was geht es eigentlich beim Missionsbefehl? Es geht hier um einen aktiven Schritt, weil es heißt, geht hin zu allen Völkern. Also Mission heißt zuerst hingehen in andere Völker. Das heißt, es ist eine kulturübergreifende Sache. Wir tun ja auch eine Evangelisation machen oder von Mensch zu Mensch, von Nachbar zu Nachbar über das Evangelium reden. Aber Mission heißt nach der Bibel, dass es kulturübergreifend ist. Das heißt, wir senden Missionare aus zu anderen Völkern, die meistens halt auch eine andere Sprache sprechen. Und es steht hier, geht hin zu allen Völkern. Weiß jemand, wie viele Völker es auf der Welt gibt? Weil dieses Wort im Griechischen, Völker, heißt Ethnie, ethne, und Länder gibt es 200 ungefähr, so circa Länder, Nationen gibt es 200, aber Völker gibt es einige mehr. Weiß jemand ungefähr, so circa? Bitte?
4.000.
Ja, viel mehr. Es gibt 17.400 Völker. 17.400. Und die Bibel sagt, geht zu allen 17.400 Völkern. Also Völker sind kulturelle Einheiten, die oft haben sie die eigene Sprache, aber auch eigene Kultur. Das heißt, der Missionsbefehl, also die Bibel sagt, geht hin zu allen Völkern. Davon gibt es 17.400. So, was soll man machen, wenn man zu den Völkern geht? Früher war Mission ja auch ein bisschen mit Faszination und fremde Länder verbunden. Aber diese Faszination ist vorbei, weil reisen tun wir sowieso überall, sogar junge Leute, und gesehen haben wir auch schon alles, wenn nicht in der Praxis, dann über Medien und YouTube und so. Also, was sollen wir machen? Wir sollen in die Völker gehen und Jünger Jesu machen. Also, wie wenn man das machen könnte? Das kann man eigentlich gar nicht, das muss Jesus ja machen, aber wir sind aufgerufen, Mission heißt Jünger machen. Menschen, die sich zu Jesus bekehren durch eine innere Buße, Bekehrung und Wiedergeburt und dann Jesus nachfolgen. Der Paulus sagt in Römer Kapitel 1, Vers 5, ich bin dazu da, Glaubensgehorsam aufzurichten unter allen Heiden. Da sagt er das im ersten Kapitel vom Römerbrief und im letzten. Das ist wie eine Klammer vom ganzen Römerbrief, wo er sagt, es geht darum, unter allen Völkern Glaubensgehorsam aufzurichten. Also, das ist nicht, dass man irgendwie aus Versehen mal sich bekehrt, in eine Gemeinde geht und bald mal sagt, da gefällt es mir gar nicht oder ich fühle mich da nicht wohl. Um das geht es gar nicht. Es geht um Jünger Jesu machen. Jünger sein heißt Jesus nachfolgen. Und da geht es auch um den Gehorsam aufgrund vom Wort Gottes. Und Mission heißt hingehen in andere Völker und Jünger machen, die dann lernen, dem Evangelium zu gehorchen. Das ganze Leben lang Jesus treu bleiben. Das ist die Grundlage. Und dann heißt es, wie soll man das machen? Weil im Griechischen, im Grundtext heißt, geht hin, macht Jünger, indem ihr sie tauft und indem ihr sie lehrt. Also in diesem Jüngermachen ist dieses als Partizipform drin, indem ihr tauft und lehrt. Lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen nachdenkt, ist es, geht es darum, dass die Gläubigen sich versammeln in einer Gemeinde. Weil in einer Gemeinde, das ist der Ort, wo man tauft und wo man einander hilft, im Glauben treu zu bleiben. Wo man einander begleitet, korrigiert, ermutigt. Also ich möchte hier sagen, und das hat der Andi ganz toll hier im Wikipedia, hat er so gesagt, ja, heutzutage Ökumene, da heißt es Entwicklungshilfe. Also Mission nach der Bibel ist nicht Entwicklungshilfe. Es kann Entwicklungshilfe beinhalten, wenn man schon mal dran ist und in einem dritten Weltland ist und umfassend auch den Geschwistern auch hilft, auch praktisch hilft. Ja, aber der Auftrag ist nicht in erster Linie, dass wir den Menschen finanziell helfen, damit sie auf unser Erstweltniveau kommen. Das ist nicht unser Auftrag. Und das mit den Finanzen in der Mission ist oft auch ein richtiges Problem. Kurzum, Mission ist nicht Entwicklungshilfe, es kann es beinhalten. Mission ist auch nicht soziale Aktionen in erster Linie, sondern Mission ist Jünger machen und das Evangelium verkündigen. Und wenn das ganz wegfällt, wenn nur soziale Aktionen gemacht werden, dann sage ich mir, das kann auch jemand anders machen. Es gibt Millionen von gutmeinenden, Gutmenschen, die die Welt verändern wollen. Das dürfen sie. Aber Mission ist was anderes. Das heißt, das müssen wir auseinanderhalten. Glaubensgehorsam aufrichten unter allen Völkern. Warum müssen wir über Mission reden und uns das auch immer wieder deutlich machen? Weil es eine Krise gibt. Es gibt auch in unseren evangelikalen Gemeinden eine echte Krise, wenn es um Weltmission geht. Warum? Unsere eigenen Länder sind so christlich entkernt, sage ich mal. Also es ist vom christlichen Glauben so wenig mehr da, dass wir selber Missionsländer geworden sind. Und viele Gläubige, die sagen sich auch, warum soll ich denn irgendwo hingehen? Bei uns ist es dann noch viel schlimmer. Auch junge Leute sagen, ich gehe nicht dahin, ich bleibe hier und bin hier ein treuer Christ. Ist eine gute Argumentation, sage ich mal. Unsere eigenen Länder sind Missionsländer geworden. Zweitens, alle Welt kommt zu uns. Also Menschen aus unerreichten Ländern und Völkern, die sind bei uns. Ich habe jetzt in der Notschlafstelle, als ich da gearbeitet habe, also da kommen ja auch flüchtende Menschen aus aller Welt. Und da möchte man sie eigentlich nicht sehen. In der Notschlafstelle will ich sie eigentlich nicht sehen. Ich möchte, dass sie irgendwie Fuß fassen und so. Aber trotzdem, alle sind schon da. Das stimmt schon. Und das beeinflusst uns auch in unserem Denken an Weltmission, wenn wir sagen, die sind ja schon da, wir sollten ihnen hier auch das Evangelium bringen. Machen wir es auch? Das ist die Frage. Die Faszination für fremde Länder, wie es vor 100 Jahren war, die ist nicht mehr da. Weil wir überall reisen können, Reisen ist billig, junge Leute reisen auch schon überall. Und ja, dann Missionare, altgediente Missionare kommen oft müde und desillusioniert und verletzt, ich sag mal, vom Schlachtfeld verletzt zurück. Das nimmt man manchmal so wahr, es gibt das immer wieder. Und junge Leute, die sich über Mission Gedanken machen, die sagen sich, also so wie der hier zurückkommt, so will ich nicht werden, so einen Beruf mache ich nicht, weil das ist jetzt nicht gerade ermutigend. Das sind auch Fakten, die uns vielleicht im Unterbewusstsein beeinflussen, dass im Missionsdienst an der Front ist auch eine harte Sache und viele kommen auch dann desillusioniert zurück. Der klassische Missionar mit dem Tropenhelm ist nicht mehr gefragt. Der Tropenhelm oder der Missionar in Afrika, der alles gemacht hat und umfassend geholfen hat, diesen Typ Missionar braucht es nicht mehr, weil Afrika hat mehr Gläubige als wir. Viele Länder in Schwarzafrika vor allem, Die haben prozentual viel mehr Gläubige, viel größere Gemeinden, als es bei uns der Fall ist. Also es wird ein anderer Typ von Missionar gebraucht. Und dann ist es auch noch so, dass theologische Grundlagen in Frage gestellt werden, auch in evangelischen, evangelikalen Gemeinden. Zum Beispiel die Frage, gibt es tatsächlich eine Hölle? Kommen Menschen, die Jesus nicht, die ihr Leben Jesus nicht geben, kommen die wirklich in eine Hölle? Und gibt es ewige Höllenqualen? Das wird heutzutage auch von Gläubigen teilweise in Frage gestellt. Und dann die andere Frage, ich würde sagen, mir persönlich geht es ja auch so. Ich würde es auch gerne irgendwie anders haben. Also das mit der Hölle, das ist sehr unbequem. Das würde ich gerne irgendwie anders sagen wollen. Aber die Bibel redet von der Hölle. Jesus selber hat das so gesagt. Und er sagt, warnt die Menschen, es gibt die Realität der Hölle. Das heißt, wir müssen uns damit befassen. Und deswegen sollen wir ja auch beten und warnen und das Evangelium sagen. Zweitens, allein in Jesus das Heil. Auch das wird an evangelikalen Bibelschulen und Seminaren manchmal etwas irgendwie relativiert. Und dann sagt man, ja, also Millionen von Moslems, Millionen von hingegebenen Hindus und Buddhisten, die ja für ihre Religion auch so viel aufgeben und Opfer bringen, ja, das muss man ja auch irgendwie, das muss man doch irgendwie respektieren. Und so weiter und so weiter. Ist in Jesus allein das Heil, 1. Timotheus 2, Vers 5, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. Oder allein im Namen Jesus ist das Heil. Stimmt das wirklich? Ja, es stimmt. Es stimmt und wir sollen uns aufgrund der Heiligen Schrift darauf verlassen und es soll uns motivieren. Ist es notwendig, von Jesus zu hören, um gerettet zu werden? Da gibt's auch das wird in Frage gestellt. In Römer Kapitel 10 heißt es, wie sollen sie glauben, wenn ihnen niemand verkündigt, wenn niemand hingeht? Wie sollen sie glauben? Es muss jemand gehen, das ist wichtig. Das heißt, wir müssen auch unsere jungen Leute für Mission begeistern, zu Mission hinbeten und ich mache jetzt hier einen kleinen Einschub. Vor zwei Sonntagen musste ich unseren Sohn, der macht immer Einsätze in Litauen, da musste ich unseren Sohn nach dem Gottesdienst hier nach Frankfurt Main fahren. Ich habe gedacht, ich habe doch echt was anderes zu tun, als solche Pferdchen da durch die Welt machen. Weil er hat 7 junge Leute aus Zürich, aus der Gemeinde mitgenommen für einen Baueinsatz in Litauen. Und als ich da so mitgefahren bin, ich musste das Auto zurückbringen. Ja, dann habe ich so gedacht, also was ist das für eine Trödeltruppe? Das waren also junge Leute, so Studenten, lange Haare und so, aber Gläubige, wirklich fröhliche, lustige, gläubige Menschen. Aber ich habe so gedacht, was sollen die arbeiten? Die, also nein. Und dann hat er aber dann am zweiten Tag und dritten heutzutage, man tut ja über WhatsApp dann Bilder schicken und so, und dann hat es uns so gefreut, weil wir gesehen haben, diese jungen Leute, die greifen dazu, sie heben einen Graben aus, sie helfen praktisch mit und unser Simon hat gesagt, ja, die sind jeden Abend müde und glücklich, weil sie dürfen etwas auch in der Mission mithelfen praktisch und das gibt ihnen etwas. Also, kurzum, es gibt eine Krise, aber es gibt wunderbare Möglichkeiten zum Helfen. Wo stehen wir heute? Das ist eine wichtige Frage, weil eben manche sagen, es sind doch schon so viele gläubig. Also, von 17.400 Völkern sind 7.400 unerreicht. Es gibt in der Missiologie diesen Begriff unerreichte Völker. Der Begriff unerreicht wird so definiert, das heißt, in, sagen wir mal, das Schweizer Volk. Sagen wir, es gibt 100 Schweizer insgesamt. Wenn nur 2 von 100 Schweizern gläubig wären, dann, oder weniger als 2, dann würde man sagen, die Schweizer sind unerreicht, weil 2 gläubige Schweizer auf die ganzen 100, das ist einfach zu wenig, um eine Durchschlagskraft für das Evangelium zu haben. Und deswegen sagt man, 2% Gläubige, Das bedeutet, das Volk ist unerreicht. So wird es definiert, und diese Zahl unerreicht wird dann noch etwas präzisiert und gesagt, wenn in dem ganzen Volk auch noch weniger als 5% Namenschristen sind, dann ist es tatsächlich ganz schlimm. Das ist jetzt bei der Schweiz natürlich nicht der Fall. Die Schweiz hat fast 80% sind irgendwie reformiert oder katholisch oder so irgendwie mit dem Christentum verbunden. Also die Schweiz wäre in dem Fall nicht unerreicht, sondern die Schweiz hat 4,1% Evangelikale nach dieser Seite Joshua Project oder Gebet für die Welt. Das ist hier diesen Internet-Ding, das ist, würde ich sehr empfehlen. Diese Seite ist auf Englisch und sie gibt für jeden Monat die aktuellsten Zahlen der Weltmission, wo wir stehen, wie viele Völker erreicht sind und so weiter. Also, dann gibt es 7000, sagen wir mal grob, 7000 Sprachen, und von den 7000 Sprachen brauchen 25%, das sind 1849, noch eine Bibelübersetzung. Sagen wir, die Ewenen, wo es nur 20.000 überhaupt Leute gibt von diesem Volk, ist natürlich ein kleines Volk, da können auch die meisten Russisch. Und das ist ja oft so bei den kleinen Sprachen, da können die auch oft eine Amtssprache, die man auch noch verstehen muss. Aber trotzdem, es gibt auch größere Sprachen, wo noch kein Bibelteil überhaupt da ist. Das heißt, da braucht es Bibelübersetzer. Man sagt so ungefähr 10, 12 Jahre braucht eine Bibelübersetzung, vielleicht auch schon schneller. Und ich erinnere mich, wir waren in der FEG Basel. Die FEG Basel hat die Elisabeth Wiss, eine Missionarin, die 40 Jahre in Südamerika gearbeitet hat mit Wycliffe. Und die hat einen tollen Vortrag gehalten auf einer Gemeindefreizeit. Und es hat mich selber so gepackt. Dann habe ich einen jungen Mann angesprochen von der IG und habe gesagt, du, das wäre doch was für dich. Der ist unglaublich begabt mit Sprachen, mit Mathe, mit allem ist er begabt. Und er hat gesagt, gib doch du 10 Jahre deines Lebens für diese Sache. Und er hat mich so angeschaut, wie wenn ich aus vom Mars käme und so, hat überhaupt nichts, hat ihn nicht null interessiert und gar nicht bewegt. Habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also, aber er ist heute jetzt auch im geistlichen Dienst. Vielleicht geht er später dann noch zu Wycliffe. Kurzum, also es braucht Leute immer noch tatsächlich für Bibelübersetzung. Entschuldigung. Dann ist es so, in Europa gibt es von 50 Ländern Europas 24, wo evangelikale Christen nur 2% oder weniger der Bevölkerung ausmachen. Ich möchte mal die Nachbarländer der Schweiz. Frankreich hat 1,2% Evangelikale. Frankreich hat ja, wir kennen vielleicht die Situation dort, zwar 62% Namenschristen, aber sehr, sehr wenig bibeltreue Christen, Bibelgläubige und kleine Gemeinden, wobei in Frankreich eine wunderbare, schöne Bewegung entstanden ist und viele Gemeinden gegründet werden in den letzten Jahrzehnten. In Italien 1,4% Evangelikale, in Österreich 0,57% Evangelikale. Also Menschen, die an Jesus glauben, die Bibel lesen und sich in der Nachfolge Jesu befinden. Also das ist eigentlich ein dringendes Anliegen in Europa selber. Und dann gibt es das 1040-Fenster, Nordafrika und Mittelasien, wo 67 Ländern mit 6200 unerreichten Völkern sind. Da ist allein Indien hat über 2300 Völker, die nicht erreicht sind. Pakistan auch, ja. Und ich empfehle diese Seite Joshua Project, wo man die neuesten Zahlen immer hat. Die haben immer auch so Resources mit so Blättern auf einem A4-Blatt, wo immer so eine Zusammenfassung ist. Wer wird gebraucht? Also man denkt ja, Missionare, das sind ja irgendwelche Spezialchristen. Aber deswegen möchte ich ganz deutlich sagen, es wird jeder gläubige Mensch wird im Blick auf Weltmission gebraucht. Man kann Jemand hat mal erzählt, so ein ganz lustiger Missionar, der Jahrzehnte in der arabischen Welt tätig war. Er ist Deutscher, seine Frau ist aus Neuseeland. Und er sagt, also meine Frau, die ist ganz introvertiert. Da habe ich mich immer gedacht, was soll die in der Mission überhaupt? Aber ich habe sie mitgenommen und wir sind jetzt, er war in Marokko, Algerien, in Marseille und so und in Frankreich. Und er hat dann festgestellt, dass in den islamischen Ländern, wenn eine Missionarsfrau introvertiert ist, das ist ideal. Das ist genau das Richtige. Weil sie kann dann die anderen Frauen, die auch alle zu Hause sind, die dürfen ja gar nicht raus. Also diese Missionarsfrau, die an sich nur von Frau zu Frau, das ist gerade ideal. Und so hat er gemerkt, seine Frau, das ist genau die Richtige, hat er geheiratet für diesen Dienst. Und sie konnte dann auch für den Dienst unter Moslemfrauen auch in der persönlichen Gespräch und Seelsorge. Also es braucht introvertierte Menschen und es braucht extrovertierte. Es braucht eine Trödeltruppe, wie ich so gerade erwähnt habe. Junge Leute, fröhliche, die sagen, ich stelle mich zur Verfügung. Und ich möchte hier ein Buch empfehlen. Ich habe in den letzten 3 Monaten hier diese beiden Bücher rausgebracht in litauischer Sprache. Das eine ist von George Firmer, Messiologie, der hat ein neues Buch geschrieben. Der ist 84 von OM, der Gründer. Messiologie und wir wollen Jesus sehen von Roy Heschen. So ein Buch über Erweckung. Auf jeden Fall, in diesem Buch Messiologie, da sagt der George Firmer, also im christlichen Bereich, da gibt es ja, er hat in den letzten 50 Jahren in seinem Dienst gesehen, dass es in der Mission vor allem, da hat es so komische Typen bei den Missionaren. Also da denkst du, Mensch, geh doch lieber wieder heim. Oder und da gibt es Leute, wo man sagt, bei denen ist der Plan A in ihrem Leben, der ist schon lange schiefgegangen. Plan B klappt auch nicht. Bei denen geht vielleicht Plan F oder Q. Aber und dann sagt er, das Interessante, was er gemerkt hat, ist, dass Jesus jeden gebrauchen kann, wenn auch in unserem Leben manches zerbrochen ist. Es geht jetzt nicht darum, dass man Sünde in seinem Leben zulässt. Nein, das nicht. Aber wenn so vieles im Leben zerbrochen ist oder wenn man denkt, ich bin schwach, ich habe dies und das Gebrechen, ich kann eigentlich nicht, ich bin doch so ungeeignet. Nein, Jesus kann dich gebrauchen. Und da hast vielleicht gerade eine Gabe, du hast etwas, das Jesus gebraucht im Dienst, in der Gemeinde, in der Mission. Also Messiologie kommt von Mess, also Chaos im Englischen, da wo Chaos herrscht, wo man denkt, nein, also so nicht. Doch, Jesus kann dich gebrauchen. Und jeder kann mitarbeiten in der Mission, besonders auch beim Beten. Beten können wir alle. Vielleicht beten wir wieder neu für die Esther Burkher, für dieses Volk der Evenen, für die Ukraine. Jeden Tag ein paar Minuten ganz bewusst beten als Gemeinde. Manchmal hat man ja auch selber keine Kraft mehr zum Beten, wenn es schwere Situationen gibt. Wir hatten das mit unserem ältesten Sohn und dann haben wir im Hauskreis gemerkt, andere haben gebetet und dann das hat uns auch wieder ermutigt. Also das gemeinsame Gebet ist so eine große Kraft. Wir können geben. Mission braucht auch Finanzen. Und das ist auch etwas, wo wir mithelfen dürfen und manche von uns können selber gehen. Auch ältere Geschwister oder sagen ältere Geschwister für einen Kurzeinsatz, eine Woche oder zwei oder junge Leute auch für Kurzeinsätze oder fürs ganze Leben. Selber gehen und sagen, Herr, ich vertraue mich jetzt im Blick auf meine Rente in 50 Jahren. Herr, ich vertraue jetzt schon dir, dass du mich versorgst. Hat er doch immer gemacht. Warum soll das jetzt? Ist es jetzt nicht mehr möglich, dass Jesus junge Leute versorgt? Doch, kann er immer noch. Und dass man sein Leben hingibt für das Reich Gottes, für das ewige Evangelium. Es lohnt sich. Und deswegen sagt Jesus zu uns allen, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Wir sind gemeint. Jeder Christ ist gemeint. Und jeder kann auf irgendeine Weise etwas dazu beitragen, weil wir leben vor Gott, in der Ewigkeit. Also das Ewige zählt, nicht der Braten jetzt in einer halben Stunde, das ist auch gut. Aber wir sollten auf die ewigen Dinge schauen, aufs Evangelium und da uns einsetzen. Soweit. Amen. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir vor allem dafür, dass du einen jeden von uns gebrauchen kannst. Herr, wir sind ja auch so schwache Menschen, wo man manchmal denkt, also ich bin ganz sicher der Falsche. Also mit mir wird es sicher nichts. Doch, Herr Jesus, du vergibst uns immer wieder neu. Du stellst uns immer wieder in den Dienst, so wie den Petrus. Und du machst wieder neue Schritte mit uns. So tu uns auch im Blick auf eine verlorene Welt gebrauchen, auch als ganze Gemeinde wieder ganz neu. Schenk du neue Schritte des Vertrauens, des Glaubens, des Hoffens und des Dienens. Amen.